Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DHW-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Benny, also den Benjamin Klein von Easybill mit dabei. Moin, Benny.
Hallo Christian, danke für die Einladung, danke, dass ich dabei sein darf.
Immer
Freut mich, dass wir
gerne.
endlich zusammenkommen.
Ja, richtig, wird lange her und so, ne? Genau.
Absolut.
Also Ziel des heutigen Tages soll sein, im Groben einmal drüber zu fliegen, was kann Easybill, was kann Easybill nicht. Wir haben da auch einen kleinen Fokus hinterher auf E-Commerce da, vor allen Dingen, wenn wir über PANEU und CEE reden, aber da kommen wir gleich zu. Und dann werden wir euch auch haarklein einmal zeigen, wie man EasyBill so einrichtet und was denn halt so die Funktionen sind, die man anschließen kann. Wenn euch Dinge am Ende des Tages fehlen, Benny und ich haben uns darauf committed, einfach in die Kommentare, einfach anschreiben, wir liefern nach, damit ihr Stück für Stück euch so einrichten könnt, wie es hinterher auch sein soll, ne, Benny? So haben wir das gesagt.
Absolut, wer was braucht, soll alle Infos bekommen. Daran soll es nicht scheitern.
Genau. Dann fangen wir doch im ersten Schritt mal an. Wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Tool nehmen wie LexwareOffice und ein EasyBill nebeneinander packen, erklär uns doch mal ganz kurz, was unterscheidet das eine von dem anderen?
Ja, also der Fokus bei EasyBill liegt halt deutlich auf dem Thema Rechnungserstellung und nicht so intensiv wie zum Beispiel bei einem LexwareOffice im Bereich der Buchhaltung. Unsere Nutzer sind im Regelfall eben keine Selbstbucher, ne, sondern die sind ja eher die, die mit dem Steuerberater arbeiten. Das heißt, die wollen ihre Rechnungserstellung automatisieren, wollen damit nichts am Hut haben. Die Rechnungen sollen automatisch generiert werden, gerade im Onlinehandel, sollen per E-Mail an den Nutzer rausgehen, vielleicht noch zu einer Plattform wie Amazon auch hochgeladen werden. Und dann am Ende steht ein ordentlicher Steuerberater-Export, wo wir der Kanzlei eben die Daten optimal aufbereitet, mit Belegbild, mit Buchungssatz übermitteln, sodass da direkt die Arbeit losgehen kann.
Jetzt habe ich im Hintergrund, dass ihr auch von einem Steuerberater angehaucht seid, ne? Dass da irgendwann mal und so. Erklär doch mal kurz.
Angehaucht ist gut. Also der Philipp Gesell, ist unser Gründer, einer von drei Gründern letztendlich. Der hat vor, ja, im September sind es 18 Jahre, EasyBill gegründet, weil er damals schon gesagt hat, ich kriege irgendwie von jedem Mandanten, du wirst das kennen, die Daten anders. Der eine Pendelordner, Schuhkarton und der eine so, der andere so. Also es war nicht strukturiert und damals hat er schon gedacht, das muss da irgendwie, muss ein bisschen Struktur rein, da muss irgendwie was, das kann doch besser gehen. Hat dann mit zwei befreundeten Entwicklern, dem Ronny Kaiser und dem Christian Schadenings, damals dann EasyBill gegründet und entsprechend die erste Version von EasyBill an den Start gebracht. Da ging es dann noch wirklich ums manuelle Angebots- und Rechnungsschreiben. Und irgendwann kam dann halt der Erste, der gesagt hat: Mensch, also einen Amazon-Account hätte ich oder ich, einen eBay hätte ich auch noch. Und dann, ja, wurden halt die ersten Lösungen für Online-Händler gebaut. Mittlerweile sind so die Hälfte unserer Nutzer Online-Händler, die Gründer, die lange auch in der Geschäftsführung waren, sind immer noch an Bord. Also trotz, dass wir mittlerweile auch nicht mehr in Gründerhand sind, sind die immer noch als Berater an Bord, sind immer noch investiert in EasyBill, sodass da immer noch auch gerade dieser Draht zur Steuerberatung, es liegt wirklich in unserer DNA. Die Kooperation mit Kanzleien war uns immer wichtig, ist uns total wichtig, weil ja, das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wenn Rechnungssoftware Unternehmen und Steuerkanzlei so ein magisches Dreieck bilden und miteinander im guten Austausch sind.
Ja, genau. Das heißt also, wenn man jetzt immer so erstmal so eine grobe Abgrenzung macht, am Ende des Tages, wir kommen nachher auch mal ganz kurz dazu, beziehungsweise ich werde nachher noch mal ein getrenntes Video dazu aufnehmen, wann Selbstbucher beim E-Commerce tatsächlich technisch überhaupt geht. Aber das machen wir im Laufe. Das heißt also, wir merken erstmal Fokus auf Rechnungserstellung und Export zum Steuerberater. Dann hat man das für sich erstmal grob abgehandelt. Genau.
Genau, du kannst sagen Rechnungssoftware versus Buchhaltungssoftware.
Ja,
So kannst
genau.
du es gut nennen.
Okay, perfekt. Ich habe da noch was im Kopf mit Zahlungsdaten, ne, dass man da halt grundsätzlich sich zum Beispiel um einen Anbieter wie, also Zahlungsdaten bedeutet das Matching zwischen in Rechnung geschriebenen Beleg und eingegangener Geldbetrag. Macht ihr das auch oder sollte man sich da zum Beispiel ein Pageo dazu nehmen?
Genau, absolut. Also, so sieht's aus. Das machen wir nicht. Wir ja, kümmern uns um die Rechnungserstellung und gerade so dieses Thema Sammelauszahlungen, Zahlungsmatching, wo dann die Auszahlung kommt. Da sind Rechnungen, da sind Gutschriften, da sind Gebühren, alles so miteinander verwurstelt.
Ja.
Da würden wir immer empfehlen, einen spezialisierten Dienstleister zu nehmen. Pageo ist da ein Beispiel, die das sehr gut machen, die auch eine Anbindung an uns haben, die mit unseren Daten auch agieren. Und deshalb ist das zum Beispiel ein Anbieter, der total sinnvoll ist und der für vielen unserer Nutzer auch eingesetzt wird.
Ja, perfekt. Das heißt, am Ende des Tages ist es so, wenn es um die Zahlungsdaten geht, also was EasyBill nicht kann, also kein Buchungsdatenservice in dem Sinne, weil man die Payments nicht matchen kann, da holt man sich zusätzlich ein Pageo,
Genau.
exportiert. Also ihr könnt keine Buchungssätze importieren, weil ihr dafür einfach genauso wie alle anderen Tools, inklusive LexOffice im Übrigen auch, nicht programmiert seid. Das bringt uns nachher so ein bisschen in die PanEU und CEE-Ecke. Das heißt also, man kann keine Buchungssätze importieren. Und das heißt, wenn man dann halt selber buchen wollen würde, geht das im Zweifelsfall, so wie bei allen anderen im Übrigen, nur mit einer tatsächlichen Dativ-Einzelplatz-Version. Nicht, weil ich so ein unheimlicher Fan von einer Dativ bin, bin ich nicht, aber es ist zumindest eine Version, mit der man Buchungssätze importieren kann. Das habt ihr. Um das kurz wegzuspoilern, bei PanEU und CEE habt ihr die Warenumlagerung. Da entstehen Buchungssätze, obwohl es keinen Verkauf gibt. Das ist nämlich das, wo die Tools halt alle Probleme haben. Die haben als Triggermoment immer den Verkauf und können dann auch zählen und Warenbestände und so also ermitteln. Aber bei einer Warenumlagerung gibt es keinen Verkauf. Und die werden halt durch spezialisierte Tools wie zum Beispiel Emma Invoice oder wen auch immer, wird diese Warenumlagerung gemacht und da entstehen Buchungssätze, die am Ende des Tages irgendwo importiert werden müssen. Und das können die Selbstbuchhaltungstools gerade alle nicht. Da gibt es die einzige Version, wäre die Dativ-Einzelplatz-Version. Okay, haben wir das schon weggenommen, aber hat sich gerade angeboten.
Aber eine Sache abgehakt,
Genau, dann
genau,
weg
kommen
damit.
wir voran.
Aber wir können ja gerne mal, dann würde ich dir das Ruder jetzt überlassen, direkt bei EasyBill reingehen und wir können ja mal gucken, wie richtet man EasyBill ein. Wie bindet man Marktplätze und Versanddienstleister ein und so weiter?
Ganz genau. So, ich mache mal meinen Account hier auf. Also mal kurz schauen, habe ich hier den richtigen, hier das richtige Fenster auf. Habe das richtige Fenster auf. So, da über den Account und dann müssen wir hier freigeben. Perfekt, sieht gut aus. Da haben wir unseren EasyBill-Account. Der ist jetzt ein bisschen gefüllt schon mit Infos. Und da können wir uns diverse Dinge direkt mal anschauen. Wenn du jetzt neu mit so einem EasyBill-Account startest, solltest du dich tunlichst sicherstellen als allererstes Stammdatenpflichtangaben für Rechnungen, dass du da schon mal keine Baustellen hast, weil dir irgendwie was in deiner Firmierung fehlt oder sonstiges. Es gibt einen, wenn du den ganz am Anfang startest, das Tool gibt es so einen Einrichtungsassistenten, der dann alles einmal abfragt, die wichtigsten Dinge. Kannst aber auch jederzeit hier über so einen Menüpunkt meine Firma natürlich jederzeit in deine Daten rein, um deine Kontaktdaten zu pflegen. Angefangen erstmal mit der Rechtsform. Rechtsform ist deshalb natürlich wichtig, weil die definiert, ob es weitere Felder gibt, die gedruckt werden müssen. Geschäftsführung, Handelsregister, Gericht, Registernummer. Interessiert uns bei einem Einzelunternehmer nicht. Bei einer GmbH brauchen wir es zum Beispiel natürlich ganz dringend auf der Rechnung, weil es eine Pflichtangabe ist. Deshalb einmal die Rechtsform, dann einfach hier mal kurz die Adressdaten. Die Kontaktdaten, die würden auch im Standard erstmal alle auf die Rechnung aufgedruckt. Also eine Telefonnummer, eine Faxnummer, eine Mobilnummer, eine E-Mail-Adresse. Da sage ich natürlich immer, guck, wenn du jetzt nicht nachts um 3 angerufen werden willst auf deinem Handy, überleg, ob du die Mobilnummer da reinsetzen willst, oder ob es vielleicht auch eine Mobilnummer ist, die nur zu bestimmten Zeiten erreichbar ist. Denn wenn du nichts anderes einstellst, wird, was hier hinterlegt wird, alles erstmal auf der Rechnung aufgedruckt. Da sollte man immer ein bisschen aufpassen. Dann der nächste und ja, mit wichtigster Aspekt sind natürlich so die steuerrechtlichen Stammdaten. Du könntest hier auswählen, arbeitest du mit oder ohne Mehrwertsteuerausweis? Ohne Mehrwertsteuerausweis ist natürlich ganz typisch für Kleinunternehmer. Von denen haben wir im Onlinehandel sicherlich auch ein paar, aber nicht ganz so viele, weil natürlich die Kleinunternehmerregelung vielfach jetzt auch nicht so absolut sinnvoll ist, weil dir der Vorsteuerabzug ja schon mal flöten geht. Deshalb sind ja viele Online-Händler eben auch gar nicht in der Kleinunternehmerregelung. Wären sie da drin, klar, gibt es hier einfach ein. Steuernummer und oder Umsatzsteuer-ID, das sind so natürlich die wichtigsten Aspekte. Hast du eine Umsatzsteuer-ID, dann brauchst du natürlich keine Steuernummer auf der Rechnung. Dann reicht die Umsatzsteuer-ID. Hast du keine Umsatzsteuer-ID, dann müsste es die Steuernummer sein. Auch hier wieder im Online-Handel, gerade weil du natürlich auch viel mit Themen wie Google-Werbung, Meta-Werbung und so zu tun hast, hast du natürlich super oft, weil du ganz schnell grenzüberschreitend agierst, sinnvollerweise eine Umsatzsteuer-ID. Die hinterlegst du hier. Du hast ja schon mal so ein bisschen auch gerade Pan-EU, CEE angesprochen, also die Thematik, ich lagere nicht nur in meinem eigenen Land des Firmensitzes. Ne, das ist ja eine Thematik, die alles durchaus komplexer macht. Wenn ich das mache, dann ist ja eine der Dinge, die ich dann machen muss, ich muss mich in jedem Land steuerlich registrieren, in dem ich Ware lagere.
Und zwar im
Ne,
Vorfeld.
OSS-Verfahren macht vieles
Ja.
einfacher, aber OSS-Verfahren macht nicht die Lagerung im Ausland einfacher, da musst du nach wie vor da registriert sein. Und dann gibt es hier so ein kleines Pluszeichen neben deiner Umsatzsteuer-ID und dann kannst du alle deine Umsatzsteuer-IDs, die du in den jeweiligen Ländern hast, wo du Ware lagerst, hier auch hinterlegen. Da wir immer sehen, gerade bei solchen grenzüberschreitenden Geschichten, woher kommt die Ware? Wohin geht die Ware? Bist du im OSS-Verfahren? Ja, nein. Da wir solche Dinge wissen, weil du die einstellst, wissen wir natürlich auch, welche Umsatzsteuer-ID muss jetzt hier auf die Rechnung aufgedruckt werden? Also wenn du jetzt Ware in Polen lagerst und verkaufst aber auch auf Amazon Polen und hast dann von Polen nach Polen Verkäufe, dann wird natürlich hier die polnische Umsatzsteuer-ID, so sie hinterlegt ist, aufgedruckt werden. Das wissen wir dann und sorgen dafür, dass alles hier auch sauber entsprechend dann mit auf den Rechnungen auftaucht. So das ist eine ganz wichtige Grundeinstellung. Alle Umsatzsteuer-IDs, die man so hat, tragt sie hier ein und auch das schon mal vielleicht ganz kurz vorweggenommen. Prüft auch bitte immer mal, wo lagert ihr überhaupt Ware? Immer wieder haben wir Fälle, wo einem Händler gar nicht bewusst ist, dass er Ware vielleicht im Ausland lagert, weil so ein Häkchen doch ganz schnell mal gesetzt ist, und man das so ein bisschen übersieht. Ja, dann rechts außen die Felder, von denen ich gerade gesprochen habe, Geschäftsführer, Registergericht, Registernummer, die müssen natürlich auch entsprechend bei der entsprechenden Rechtsform definitiv gefüllt werden. Das sind so erstmal die wichtigsten Daten. Du könntest auch noch Zahlungsinformationen natürlich mit auf die Rechnung bringen, im Onlinehandel aber meistens nicht ganz so relevant, weil weit über 90% der Zahlungen eh direkt über die Plattform laufen. Und selbst wenn ich einen Rechnungskauf anbiete, ist das heutzutage auch gang und gäbe, dass ich mir da so einen abgesicherten Rechnungskauf, ob es jetzt PayPal oder ob es Klarna oder so ist, nehme, sodass in den allerseltensten Fällen Zahlungen wirklich vom Käufer im Onlineshop direkt auf mein Bankkonto erfolgen. Aber klar, da wir nicht nur Online-Händler betreuen und da natürlich auch ein paar Online-Händler da sind, die nebenbei auch vielleicht als Produzent Großhandel und sowas machen, macht es natürlich auch vielfach Sinn, die Bankverbindung hier zu erfassen, dass die auch auf der Rechnung aufgedruckt wird.
Wenn wir bei den steuerrechtlichen Sachen sind, wo würdest du OSS-Sachen hinterlegen?
Ja, OSS, ob ich im OSS-Verfahren bin oder nicht, das ist Teil unseres Importmanagers. Zu dem würde
Okay.
ich jetzt auch mal rüberspringen. Das ist nämlich der Teil, wo es um die Anbindung an die ganzen Online-Shops und Marktplätze geht.
Ja.
Der Vollständigkeit halber nur einmal ganz kurz gesagt, natürlich kannst du ein Firmenlogo hochladen, natürlich kannst du auch ein komplettes Briefpapier schon hochladen und deinen Ausdruck anpassen, Schriftarten anpassen und so weiter, um wirklich deine CI umzusetzen. Das will ich jetzt aber vielleicht gar nicht so sehr im Detail sehen, nur dass man mal gehört hat, klar, man kann das optische Erscheinungsbild der Rechnung natürlich auch ganz individuell anpassen. Und genau, dann gehe ich mal in diesen Import Manager nämlich einmal rein. Und hier findet man den Punkt Einstellungen. Und dann gibt es hier direkt die allgemeinen Einstellungen. Und da haben wir direkt zwei spannende Unterpunkte, Steuerliches und OSS. Und jetzt gehen wir mal auf OSS. Wir haben die Geringfügigkeitsschwelle im Fernverkauf. Ne? Bin ich da schon drüber oder nicht? Oder habe ich mich gegebenenfalls auch schon registriert, obwohl ich noch gar nicht drüber bin, was ja auch Anwendungsfälle gibt, wo das total sinnvoll ist, dass ich direkt sage, komm, bin über kurz oder lang eh drüber, ich starte direkt mit so einem Verfahren.
Das ist, wenn ich da mal eben reingehen kann, das ist
Gerne.
eine super wichtiger Hinweis. Ihr könnt halt den OSS nur für das nächste Quartal nutzen, Ja, das muss euch zeitlich bewusst sein. Und wenn ihr bis dorthin schon über die Grenze, das sind ja nur 10.000 Euro in der ganzen EU, rüberkommt, dann müsstet ihr bei jeder Bestellung, bis ihr denn zum OSS kommt, euch in jedem Land umsatzsteuerlich registrieren und euch da halt einen eigenen Steuerberater suchen. Also im Worst Case jetzt für 14 Tage. Ja.
Ja.
Ist ein absoluter Holocaust. Das bringt gar nichts. Also das heißt, dann würde man im Zweifel zwar lieber sagen, ich verzichte lieber komplett. Der einzige Nachteil, den ich halt hätte, wäre, wenn ich denn zum Beispiel in ein Land liefere, was 1% oder 2% mehr Umsatzsteuer hat. Aber ich kriege es nicht so getimed, ne? Dass ich genau weiß, wann ich denn dort die 10.000 Euro überschreite, dann doch lieber direkt verzichten
Ja.
und halt am OSS teilnehmen. Ja.
Das Verfahren macht einiges einfacher, sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Aber genau sowas, wie du sagst, es gibt halt keine Korrekturmechanismen, dass ich sagen kann, ach Mensch, da war ich noch nicht drin und jetzt muss ich aber irgendwie rückwirkend da noch mal rein, sondern es ist halt diese Quartalsschritte. Ich würde hier also einfach eintragen, ab dem Zeitpunkt, das ist der Startzeitpunkt, wo ich im OSS-Verfahren bin.
Ja.
Dann weiß EasyBill, ab hier muss ich mit einer Ziellandbesteuerung rechnen. Der Vollständigkeit halber, die Funktion könnte, würde man auch genauso nutzen, wenn ich eben OSS nicht anwende, aber über die Schwelle gehe. Weil es erstmal vor allen Dingen aussagt, dass es eine Ziellandbesteuerung ist. So. Und es gibt natürlich Fälle, wo ich sage, ich liefere vielleicht nur, ich habe nur Deutschland und Österreich als Lieferländer. Woanders liefere ich gar nicht hin. Und dann kann es durchaus Fälle geben, wo du sagst, ich habe einen Steuerberater eh in Deutschland, ich habe eh einen Steuerberater in Österreich, ich mache es ohne OSS, ich mache es nur auf diese Weise und mache alles lokal. Das geht in ganz wenigen Fällen. Der Regelfall ist, ja, verschwitze ich diese OSS-Registrierung, sollte ich tunlichst mir überlegen, welche Lieferländer machen überhaupt Sinn, wo will ich überhaupt Ware hinliefern. Weil wenn ich das nicht tue und habe dann irgendwann mal die erste Lieferung nach Lettland, die erste Lieferung nach Kroatien, muss ich mich theoretisch auch teilweise für eine einzige Rechnung da registrieren und mir einen Steuerberater suchen. Ne, da würde ich dann tunlichst sagen, okay, auf welche Länder kann ich verzichten und welche Länder sollte ich nutzen? Auch natürlich eine Thematik, weil man halt hier was verschwitzt, zu einer OSS-Sperre, absoluter Worst Case, kommen sollte. Auch dann überlegt euch tunlichst, wohin wollt ihr überhaupt liefern, weil in 26 Ländern sich steuerlich zu registrieren, macht natürlich überhaupt gar keinen
Katastrophe.
Sinn.
Ja,
Ne?
genau.
Das bringt ja überhaupt nichts. Aber grundsätzlich der Normalfall ist, wir wollen ja keine Angst hier groß schüren. Der Normalfall ist natürlich, ich sag hier ab Datum X, beispielsweise ab dem 1.7. bin ich im OSS-Verfahren, sage, das soll gespeichert werden, mache, habe ich vielleicht auch, wenn ich nicht in der EU sitze, habe ich vielleicht auch einen IOS-Case, also das Pendant zum OSS-Verfahren, wenn ich von außerhalb der EU in die EU
Genau.
sende, auch das könnte ich hier einstellen, wenn wir so einen Fall haben, ist natürlich bei den europäischen Online-Händlern, gerade spezifisch bei den deutschen Online-Händlern, im Regelfall nicht der Fall. Also das ist mal das Erste. OSS. Und dann haben wir ja hier diese Schwelle, diesen Schwellenwert. Und wie du richtig gesagt hast, der muss ja irgendwo im Blick gehalten sein. Den muss ich ja auf dem Schirm haben. Wie stehe ich da, weil ich halt eben nicht, ja, rückwirken kann und ich habe nur diese Quartalsgeschichte. Wir haben hier so einen Bereich Tools und in diesem Bereich Tools gibt es die sogenannte Lieferschwellenüberwachung. Da passiert Folgendes. Wir schauen uns an, von wo nach wo werden die Waren geliefert an die Kunden. Und dann zeigen wir auch ganz klar an, wir haben innerhalb der EU für die grenzüberschreitende Lieferung an Privatpersonen diese Schwelle von 10.000 Euro. Wir zeigen dann hier genau an, wie weit ist die ausgeschöpft worden? Wo stehst du jetzt im Vergleich zu dieser Schwelle? Wie warst du auch im Vorjahr? Weil wenn du im Vorjahr über den 10.000 Euro warst, bist du ja im aktuellen Jahr von vornherein drin. Na, dann bist du ja automatisch ab Jahresanfang dabei. Und wir zeigen, wie viel hast du ausgeschöpft und prognostizieren, wird der Umsatz so weiterlaufen wie jetzt bisher, wo landest du am Jahresende? Und ist das über 100%, sagen wir auch, und das wird mit jeder Rechnungsstellung aktualisiert, wann wirst du voraussichtlich diese 10.000 Euro ausschöpfen? Sodass du immer sehen kannst, okay, ist es realistisch, dass ich da jetzt schon kurzfristig mit in Berührung komme oder noch nicht? Und du kriegst auch deine E-Mail, wenn du zu 90% deine Lieferschwelle erreicht hast, dass du spätestens dann auch mal mit deiner Kanzlei, mit deiner Steuerberatung sprechen solltest. Leute, ich glaube, wir haben hier bald ein Thema.
Ja,
Ne, dass
und
du das also immer im Blick halten kannst und da eine gute Auswertung auch immer tagesaktuell hier siehst. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir noch hier in den Einstellungen den Bereich Steuerliches. Deutsche Händler müssen da eigentlich im Regelfall gar nichts machen. Es gibt ein paar Plattformen, von denen kriegen wir halt keine steuerlichen Informationen übermittelt. Das sind meistens etwas weniger gängige Plattformen. Und da müssen wir dann einfach wissen, okay, was ist denn euer Standard? 19%, 7% sind natürlich hier standardmäßig hinterlegt. Ein österreichischer Online-Händler, der hätte jetzt hier vielleicht noch mal einen Case, dass er seine Steuersätze hinterlegen muss, wenn und könnte hier auch sagen, also standardgemäß gehen wir auch davon aus, die Ware wird aus dem Land versendet, wo dein Firmensitz ist.
ja, ich
Und zwar
hatte
immer dann,
noch.
wenn wir nicht wissen, woher kommt die Ware. Bei Amazon FBA gibt es hier unten so einen Haken, Steuersätze nach Absenderland verwenden. Da wissen wir natürlich, woher kommt die Ware. Wissen wir das nicht, dann sollten wir natürlich wissen, okay, kann ja auch sein, dass ein österreichischer Händler, weil der super viel Business in Deutschland macht, sein Lager einfach in Deutschland hat. Und dann sollte er natürlich hier sowas einstellen. Aber im Regelfall sind das Standardeinstellungen, an die kaum einer ran muss.
Du hattest auf der linken Seite steht noch das Wort Dropshipping. Das juckt mich noch.
Also, ist nicht ganz, wahrscheinlich nicht ganz der Fall, vor dem du jetzt Angst hast. Ist eher der Fall, wenn ich einen Lieferanten von mir darüber informieren will, hey, du musst jetzt was verschicken. Ich habe bestimmte Waren bei einem Dropshipper liegen, und der muss informiert werden, da muss jetzt was rausgehen. Aber lass uns gerne auf dieses Thema Dropshipping einmal gehen, weil das ist ein Thema, das immer wieder für Unstimmigkeiten sorgt und immer wieder häufig auch dazu führt, dass wir einen Online-Händler haben, der sich an uns wendet. Wir kriegen direkt im Onboarding-Gespräch mit Dropshipping. Und dann stellen wir Fragen und die kann er häufig nicht beantworten. Und die kann auch häufig, eine Steuerkanzlei hat das teilweise auch nicht auf dem Schirm, wenn es nicht Spezialisten sind.
Richtig.
Ganz, ganz wichtig beim Dropshipping. Grätsch mir bitte dazwischen, falls ich irgendwie Unsinn erzähle.
Mache
Wir
ich.
reden beim Dropshipping, also wenn du normalerweise heutzutage den Begriff Dropshipping in den Raum wirfst, dann reden wir meistens davon Dropshipping aus Drittländern, meistens Richtung Asien. Du hast die Ware nicht in einem eigenen Lager, sondern es kommt eine Bestellung rein. In dem Moment löst du die Bestellung bei deinem Lieferanten aus und der schickt die aus China, aus Vietnam oder woher auch immer, an den Nutzer. Und hier gibt es eine ganz große Fehlannahme ganz häufig, nämlich, ach, wir haben ja so ein iOS, wir haben ja ein OSS, ich bin ja eh Zielland besteuert. Und das ist das Problem, du kannst diese Geschäfte, weil es eben Thema Reihengeschäft, eben kein direkter Verkauf ist, kannst du die nicht über ein OSS-Verfahren melden. Sondern wenn du Dropshipping machst und du hast einen Lieferanten, der aus China, aus Vietnam, aus Japan die Ware eben an deine Kunden in der EU schickt, dann sind das alles Fälle, die du lokal abhandeln musst. Und du musst dich in jedem Zielland steuerlich registrieren, Steuererklärung abgeben, brauchst eine steuerliche Beratung. Also wenn man das macht, auch da tunlichst überlegen, kann ich das vielleicht auf Deutschland eingrenzen oder auf Länder, weil ich da vielleicht lagere, eh schon eine Steuernummer habe und eine steuerliche Beratung habe. Ansonsten Dropshipping wird immer so als der ganz schnelle und einfache Weg verkauft, noch einfacher als FBA. Bei FBA sparst du dir die ganze Versandlogistik, du musst aber die Ware einmal gesammelt schon mal einkaufen, in Vorleistung gehen und lagerst die dann. Bei Dropshipping hast du das überhaupt nicht, du machst deine Facebook-Werbung vielleicht, deine Google-Werbung vielleicht und zahlst halt dann nur die Ware, die auch wirklich bestellt wird. Aber was da steuerlich hinten dran für Risiken hängen, weil das wird dir in diesen ganzen Dropshipping-Kursen eben nicht gesagt,
Genau.
ist ein ganz großes Thema. Und da ist unser Support-Team auch total sensibilisiert, verweist dann gerne darauf und sagen, Leute, wir sollten jetzt nicht weiter mit der Einrichtung machen. Bitte klärt erstmal mit eurer Steuerkanzlei, wie sollen wir hier vorgehen, weil eigentlich habt ihr hier ein großes Thema und habt einen Bedarf, euch im Ausland steuerlich zu registrieren, weil ihr Ware in X Länder hier liefert. Guckt euch das bitte einmal an.
Ja, ganz wichtiger Hinweis. Und am direkten Preisschild dran zu machen. Ihr verkauft 10 Lutscher in 10 verschiedene EU-Länder. Die Ware geht direkt vom Chinesen ab in die EU, also nicht zu euch, sondern direkt in die EU. Pro Jahr pro Land mindestens 2.500 bis 5.000 € Compliance-Kosten, sprich für den Steuerberater, für die Buchhaltung, für die Umsatzsteuererklärung. Bleiben wir mal bei 2.500 im besten Fall, wenn ihr überhaupt noch einen Steuerberater findet, der sowas macht, denn seit OSS ist das natürlich auch ein Thema, was tot ist, wird das bedeuten 10 mal 2.500 € Kosten, also 25.000 € pro Jahr, die ihr zusätzlich noch habt. Es geht nicht über den OSS. Okay, haben wir
Ne?
das
Ja, aber
Ding gemacht?
das ist ein super wichtiges Thema. Das ist mir auch so wichtig. Das lasse ich gerne immer wieder fallen, weil da viele, ja, ich will nicht sagen, ja, sagen wir es mal, wirklich geködert werden mit Videos, mit YouTube-Anzeigen. Hey, das ist ein ganz toller, einfacher Weg und es klingt auch super und du setzt einen Shop auf und wenn du dann auch die richtige Werbung ausspielst und das wirklich zieht, dann kann das auch super schnell skalieren. Aber dir sagt halt keiner, was hinten dran steckt. Und das ist super, super wichtig. Bitte seid euch da bewusst, wenn ihr sowas macht, da braucht ihr eine gute steuerliche Beratung. Sprecht mit denen und im Zweifel werden die euch sagen, dass wenn, dann grenzt es bitte auf ein, zwei Länder ein, die Sinn machen und stellt euch nicht dazu breit auf, weil da bindet ihr euch solche Dinge mit ans Bein. Das macht keinen Spaß.
Genau. Deswegen machen wir bei uns in der Kanzlei bei jedem Neumandat ein Onboarding-Gespräch. Deswegen ist es auch kostenpflichtig. Wird zwar beim Mandatsbeginn komplett angerechnet, aber wichtig ist, dass wir genau sowas hier ganz konkret den wahren Weg im Vorfeld kontrollieren, um dann halt genauso Themen anzuschneiden. Denn technisch ist das alles möglich, das umzusetzen. Also, dass es einfach durchläuft. Aber das ist zum Beispiel ein steuerlicher Holocaust, der nicht gesehen wird. Und wenn der zu spät gesehen wird, knallt das richtig. So. Und der Tod und die Steuer, verspreche ich euch, auch wenn ich Steuerberater bin, nimm meinen Titel weg. Der Tod und die Steuer ist immer gewiss. Also ihr habt da keine schlechte Kindheit im Zweifelsfall, die euch rettet, sondern ihr kriegt da voll einen zwischen die Zähne. Okay, aber haken wir
Ja,
das
und wir
Ding.
dürfen nicht vergessen, das hat aber auch mit OSS zu tun, das hat mit den Schwellenwerten generell zu tun. Gerade die Marktplätze haben ja mittlerweile Meldepflichten. Das heißt, die Informationen landen auch entsprechend bei den jeweiligen Behörden und die einen Länder sind vielleicht da ein bisschen heißer als die anderen, die kommen schneller auf einen zu, ne? Aber das sollte man sich auch bewusst sein. Gerade sowas auch die Schwellenwerte, Grenzüberschreit der Lieferung, OSS-Verfahren. Die Länder merken das. Die kriegen mit, seid ihr über einer Schwelle oder nicht. Das war bei den alten Lieferschwellen ohne Meldepflichten vielleicht noch nicht so schnell, dass da einer da auf den Trichter kam. Mittlerweile kommen die klopfen und dann versucht das mal rückwirkend glatt zu ziehen. Da hast du wirklich dann große Themen.
Genau, und da vielleicht abschließend, das ist generell ein steuerliches Thema. Die Jungs haben immer Zeit. Das heißt, die müssen euch nicht jetzt erwischen, wenn irgendwas schief geht, sondern die können sich auch 3, 4 Jahre Zeit lassen. Ne? Steuerhinterziehung kann zu bis zu 10 Jahre rückwirkend gehen. Das ist das Gemeine. Das heißt, wenn man etwas nicht weiß, läuft man permanent in einen Raum rein, den man nicht überlebt. Und irgendwann dann kommt dann der Gnadenschuss, von dem man gar nicht wusste, dass man den überhaupt bekommt. Das ist halt, aber das ist OSS und Dropshipping. Das ist ein Riesenthema. Deswegen merkt euch das bitte und sprecht dann im Zweifelsfall mit einem Berater. Okay, das heißt,
Absolut.
wir haben das Thema automatisierte Rechnungsstellung durch. Wir haben die steuerlichen Grundeinstellungen und OSS-Grundeinstellungen durch. Da könntest du vielleicht einmal noch kurz zeigen, Report. Also wo kommt dann der Report am Ende des Tages her? Kann man bei euch eigentlich eine Umsatzsteuervoranmeldung senden oder macht das dann
Nein,
der
Umsatzsteuervoranmeldung würdest du nicht aus Easybill heraus senden.
Alles klar,
Hm?
okay. Das heißt,
Also du
auch da wäre
kannst.
der Punkt der gleiche. Es landet alles beim Steuerberater, der erstellt die Umsatzsteuervoranmeldung und der
Absolut.
generiert dann im Zweifelsfall auch die OSS-Meldung. Oder man
Genau.
lädt
Du
die sich selber
kannst,
runter, ne?
genau. Ansonsten kannst du halt über 40 Shops und Marktplätze halt anbinden.
Genau, ja.
Die Anbindungen die unterscheiden sich immer ein bisschen. Bei dem einen musst du eine App installieren, bei dem nächsten musst du deine User-Daten eingeben, beim nächsten musst du vielleicht erst einen Schnittstellen-User im Shop anlegen. Da haben wir Anleitungen, da haben wir Videos, wo das alles im Detail erklärt wird. Die sind auch direkt aus dem Account heraus aufrufbar, dass man wirklich sieht, hey, ich habe jetzt Plattform XY, die ich anbinden möchte. Und dann sehe ich da die Erklärung, sehe auch die Besonderheiten. Ne, bei Amazon vielleicht sowas wie der Steuerberechnungsservice angesprochen, der das Ganze auch nicht weniger komplex macht, wenn plötzlich Amazon die steuerliche Berechnung macht, gegebenenfalls auch Amazon die Rechnungen schreibt, je nachdem, wie man es einstellt. Das kann Easybill aber alles abbilden, auch in solchen Fällen Duplikate erzeugen der Amazon-Rechnung, damit die Umsätze zumindest im System sind, mit den Rechnungsnummern, die Amazon vorgegeben hat und solche Sachen. Das lässt sich alles automatisieren. Aber du wolltest ein Reporting sehen. Du wolltest das. Welches Reporting möchtest du denn sehen?
Fangen wir mal mit mit einer normalen Umsatzsteuervoranmeldung an, wenn du sie hast, oder macht man die generell dann beim
Genau,
Steuerberater?
also was du machen kannst, du hast verschiedene Auswertungen. Du hast natürlich zum Beispiel so ein Rechnungsausgangsbuch. Da sagst du, für welchen Zeitraum will ich das auswerten? Ich kann das nach verschiedenen Dingen natürlich immer noch filtern. Ich kann auch sagen, welche Informationen möchte ich als Spalte aufgedruckt haben. Wenn ich dann auf Auswertung starten klicke, kriege ich hier so eine Liste einfach mal hier ausgegeben, wo ich sehe, das sind meine Rechnungen, Stornos, Gutschriften aus Zeitraum XY. Die kann ich dann zu einer PDF, zu einer Excel, zu einer CSV machen, um die dann gegebenenfalls auch weiter zu verarbeiten. Was wir haben beim OSS-Thema, es gibt so einen OSS-Report. Wenn wir also eine Bestellung als OSS erkennen, weil im OSS-Verfahren und es grenzüberschreitend, dann gibt es hier auch so ein Reporting für den OSS. Im Regelfall macht das aber dann doch die Kanzlei. Das heißt, wir sprechen auch gerne direkt mit der Kanzlei. Wie braucht ihr die Kontierung, damit ihr auch genau seht, welcher Sachverhalt ist das? Ist das ein OSS-Sachverhalt? Für welches Land, auf welches Konto soll das Ganze? Braucht es dann Steuerschlüssel? Da muss sich aber der Händler nicht mit auseinandersetzen, sondern da wollen wir dem Händler gar nicht zumuten, dass der da mit der Kanzlei immer in den direkten Austausch muss. Weil es da ja, ja teilweise auch Fragen gibt, dann vergisst man das eine, dann macht so ein stille Postprinzip. Meint gar keiner böse, aber das ist nicht der Hauptfokus der Händler,
Ja.
und dann geht das eine oder andere unter. Da sprechen wir mit der Kanzlei und sagen, hey, wie wollt ihr das haben? Und dann, damit ihr in der Kanzlei das dann auch ordentlich aufbereiten könnt, kontieren wir das dann so, wie ihr es braucht. Und dann läuft halt einfach das Ganze eben über den DATEV-Export. Wir haben hier den Bereich Dienste in der App, da sind so ein paar Schnittstellen auch drin, verschiedene. Und da gibt es dann entsprechend hier den DATEV-Rechnungsdatenservice, den man sich einfach aufruft, den wir dann im besten Fall schon mal konfiguriert haben. Ich kann mich hier mit dem DATEV-Datenservice
Smart Login.
verbinden. Genau, das ist der Smart Login. Also USB-Sticks gibt es, glaube ich, immer weniger, die sich damit
Also
legitimieren.
wir
Das
haben
ist
die
so
noch. Ja, genau.
ein. Nö, das ist das, aber im Regelfall reden wir ja vom Smart Login. Das heißt, euer Steuerberater sorgt dafür, dass ihr eine DATEV-App aufs Handy bekommt.
Genau, ja.
Mit der, wenn sie denn mal lädt, jawohl, jetzt lädt sie bei mir doch, mit der scannt man einmal hier den QR-Code ab. Das gibt uns dann die Information, wohin soll das Ganze gehen. Also ich muss einmalig eine Berechtigung erteilen,
Ja.
damit wir wissen, wohin zur DATEV muss das Ganze geschickt werden. Wenn ich dem zustimme, dann sehe ich hier den Mandanten. Wenn das ein Händler macht, der hat im Regelfall nur sich selbst als Mandanten. Sei denn, wir haben so ein paar Edge Cases mit verschiedenen Unternehmungen, aber im Regelfall hat der einen Mandanten, sieht sich selbst. Macht das eine Steuerkanzlei, hättet ihr natürlich in so einem Dropdown-Menü eine sehr, sehr lange Liste, wo man den
Ja.
richtigen rauspicken müsste. Aber der Mandant sieht nur sich, das heißt, der muss da auch gar nichts auswählen. Der sieht dann hier auch direkt alle Monate aufgelistet, so vom Buchungszeitraum, was in der DATEV angelegt wurde. Also welches Wirtschaftsjahr, was wurde da angelegt? Und dann zeigen wir an, für welchen Zeitraum habt ihr denn welche Belege, wie viele Belege noch nicht übertragen? Das sucht man sich aus, klickt einfach nur auf Daten übertragen und dann landet das Ganze in der Kanzlei. Das ist dann Belege online. Die Kanzlei klickt auf Bereitstellen und hat alles vorkontiert mit Buchungssatz eben da. Und das
Okay.
ist
Das heißt, also das wäre vielleicht nochmal, um nochmal kurz einen Bogen zu machen. Also das wäre der Export eurer Ausgangsrechnungen. Und
genau.
wenn dann die Kanzlei am Ende des Tages wird das Problem haben, wenn eure Sachen über PayPal, Kreditkarte, Bank, wie auch immer bezahlt wurden, da reden wir immer von dem Matching. Und da müsst ihr mir bitte einmal wirklich richtig gut zuhören, dass ich bin totaler Fan vom digitalen Arbeiten, aber in dem Punkt wird es bei einer Kanzlei immer viel schwieriger, als es das jemals war, weil durch diese verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten, PayPal, Kreditkarte, irgendwas, ist es so, ihr werdet ja im Vorfeld bezahlt, also als E-Commercer, bevor ihr eine Rechnung schreibt. Es gibt also keine Rechnungsnummer, ja, auf die der Steuerberater gedrillt ist und beziehungsweise das Programm der Steuerberater gedrillt ist. Das heißt, es kann kein automatisches Matching dann geben. Und für dieses automatische Matching, also 5 Euro eingegangen auf einen PayPal, das ist der Beleg dazu. Das ist eure Verpflichtung im Übrigen mit GUBD, ja, das müsst ihr nachweisen können. Dafür war der Hinweis dann, bitte einmal PayJoe kontaktieren, dass man da in Rechnung geschriebenen Betrag durch EasyBill und eingegangenen Betrag auf dem Kreditkarte, Bank, PayPal, wherever, ja, matchen kann. So, weil ansonsten wird es bei der Kanzlei, das ist unmöglich, ja, ohne Rechnungsnummer einfach zuzuweisen und dafür dann weiteres Tool an der Stelle zwingend notwendig, um das Matching hinzubekommen. Ansonsten wird die Buchhaltung chaotisch und so unfassbar teuer, das macht keinem Spaß. Ne? Genau.
Genau, es ist halt ein anderer Fall, ob du als Handwerker oder als Dienstleister
Ja,
eine Rechnung schreibst und du kriegst diese
genau.
eine Rechnung per Überweisung bezahlt. Dann hast
Ja.
du im maximalen Fall mal vielleicht einen, der dir drei, vier Rechnungen mit einer Überweisung bezahlt, den kriegst du aber auch noch zugeordnet.
Ganz
Wenn
genau.
du aber, das Problem sind ja hier, du hast hunderte Zahlungen, hunderte Transaktionen in einer Auszahlung, und da sind dann Rechnungen bei, da sind Erstattungen bei dir an den Kunden, weil du eine Rückerstattung gemacht hast, eine Gutschrift hattest und Gebühren. Und das alles in einer Summe, ja, zusammen. Und das aufzudröseln, das ist halt so die Krux. Und das kannst du manuell, also da könnte man euch wahrscheinlich gar nicht bezahlen. Also das, was das
Nein.
für das ist ein Zeitaufwand, den kann keiner, da gibt's
Ja.
spezialisierte Dienstleister und Pejo ist einer von denen, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Die docken auch an uns an, lesen von uns Daten aus. Das läuft super. Und das macht dann die, geben dann wiederum der Kanzlei entsprechend die Zahlungsinformationen. Und
Genau.
damit ist dann alles sauber abgedeckt.
Genau. Und da vielleicht abschließend. Es gibt Tools, die beides anbieten, also sowohl Rechnungsschreibung als auch Matching. Da müsst ihr bitte darauf achten, das ist dann aber trotzdem keine Buchhaltung, die ihr zum Steuerberater exportieren könnt, denn dann müsst ihr auch bitte eure ganze Buchhaltung tutti completi ganz selber machen, denn man kriegt bei dieser Art des Exports dann immer nur die Zahlen übermittelt, die auch gematcht wurden. Alle anderen, die ungebucht sind, gehen nicht mit rüber. Das heißt auf gut Deutsch, ihr würdet immer einen Flickenteppich zum Steuerberater rüberbringen. Der wiederum kann dann die bei sich eingespielten Banken nicht nutzen und muss dann wirklich die Löcher, die es da gibt, händisch buchen. Auf gut Deutsch gesagt, das System macht, also nehmen wir gar nicht an, macht überhaupt keinen Sinn. Da, wie gesagt, macht es dann Sinn, mit anderen Tools zu arbeiten, damit man das Setup da wirklich sauber bekommt. Also ihr merkt, je nachdem, welche Tools ihr ineinander schaltet, könnt ihr eine wirklich fantastisch saubere Buchhaltung, die durch KI automatisiert ist, hinbekommen. Oder einen riesengroßen Müllhaufen an Daten, die nicht mehr wirklich gerade gezogen werden können. Und deswegen müsst ihr euch da bitte einmal im Vorfeld mit auseinandersetzen, wie ihr die Tools miteinander einrichtet. Und am besten mit einem Steuerberater, der das im Onboarding-Gespräch mit euch einmal so durchgeht. Also ich fasse zusammen. Automatisierte Rechnungserstellung, EasyBill. Anbindung, Marktplätze und Versanddienstleister. Marktplätze haben wir gerade kurz gesehen. Vielleicht kannst du einfach zeigen, wo das war.
Genau,
Und
es
die
ist hier im
Versanddienstleister.
Import Manager. Da habe ich halt in den Einstellungen die Möglichkeit für Amazon, für eBay, für Kaufland und für Jimdo. Ist ein bisschen historisch bedingt, dass die vier ihre eigenen Menüpunkte haben. Und dann gibt es halt noch diesen Punkt weitere Shops. Und da sind dann auch ganz viele andere dahinter. Da kann ich halt sagen, welcher Marktplatz, welcher Shop ist denn der, den ich jetzt anbinden möchte? Ganz neue TikTok-Shop oder halt auch sowas wie Miracle oder Octopia. Das sind dann keine Marktplätze per se, sondern das sind Tools, auf denen Marktplätze aufgebaut sind. Also Miracle zum Beispiel, da stecken dann Marktplätze wie Mediamarkt Saturn hinter, wie Decathlon, wie Home24. Bei Octopia steckt Cdiscount unter anderem mittlerweile dahinter. Ein französischer Marktplatz. Also da daher sind es wirklich weit über 40, weit über 50 vermutlich mittlerweile sogar Shops und Marktplätze, die hier drüber angesteuert werden können. Ich setze also den Haken, was ich anbinden möchte. In dem Moment, wo ich den Haken setze und speichere, taucht links außen die Plattform auf und dann sehe ich hier genau, was muss ich denn da eintragen, welche Filterungen kann ich vornehmen, eben um die Daten automatisiert dann zu importieren. Und das ist
Ja.
so der eine wichtige Aspekt. Dann kann ich das entweder manuell importieren. Vielleicht will ich am Anfang einmal noch drüber schauen, was kommt denn da rein. Empfehle ich grundsätzlich immer, macht erstmal einen manuellen Import, guckt, Passt die Steuer? Manchmal steckt der Teufel im Detail, ne? Also du hast manche Shopify-Shops, im Regelfall kriegen wir davon Bruttopreise. Jetzt gibt es aber auch irgendwo einen Haken, den setzt du, dann kriegst du plötzlich Nettopreise. So, das muss natürlich ein System wissen, damit wir richtig rechnen. So, damit wir wissen, müssen wir Steuer rausziehen oder draufrechnen. Und das sieht man häufig dann, wenn man einfach mal einen Testimport macht, guckt rein, passen die Daten, sieht das sauber aus. Und wenn, dann kann ich erstmal eine Rechnung erstellen, bevor ich dann eine generelle Rechnung mache, bevor ich dann auch einen automatisierten E-Mail-Versand vielleicht dazu schalte. Aber sowas würden wir auch natürlich in einem Onboarding-Gespräch Stück für Stück euch dahin leiten, dass ihr wirklich dann alles auch richtig konfiguriert habt.
Genau,
Und dann gibt es natürlich.
ein weiterer Punkt ist dann zum Beispiel auch das Thema Gebühren, ne? Also wenn ihr zum Beispiel einen Pager dazu nehmt, ihr habt einmal die Rechnungen, ja, also den tatsächlichen Erlös, den ihr bekommt, dann werden ja meistens Gebühren abgezogen, also immer Gebühren abgezogen und dann bleibt der Restbetrag über, der auf dem Bankkonto eingeht. Wenn die Gebühren an sich nicht automatisiert gebucht werden, wird das ja immer bedeuten, dass ihr ein Mismatch habt aus in Rechnung geschriebener Betrag, sage ich jetzt mal 120 Euro und den 100 Euro, die halt eben eingehen. Also das heißt, also auch da nochmal der Hinweis, um die Zahlungsdaten vernünftig sauber zu kriegen, braucht ihr zwingend halt, und sonst klappt der automatische Import nicht, also die Zahlen gehen nicht auf. Und dafür wäre es dann zu schade.
Absolut. Das
Verdammt gut.
muss man halt zusammenkriegen, ne? Weil ich kriege halt
Genau.
deutlich weniger ausgezahlt als das, was auf der Rechnung nachher steht.
Genau.
Aber das, was auf der Rechnung steht, hat der Kunde halt gezahlt. Das muss der Kunde kriegen. Und den
Ja.
Rest muss ich dann halt in der Buchhaltung nachher bei mir natürlich irgendwie aufbereiten. Was jetzt für die steuerliche Variante, steuerlichen Bereich jetzt nicht so spannend ist, aber natürlich für Online-Händler ganz spannend ist, wenn man Ware selbst verschickt, dass man die zum Kunden bekommt. Auch
Ja.
da, dass man mal gehört hat, man kann, also wir können beim Label erstellen auch helfen. Wir können dann zum Beispiel sagen, braucht ihr einen Download, um das Ganze ins DHL-Geschäftskundenportal oder in ein Hermes-Tool oder in ein DPD-Tool hochladen zu können, um da dann gesammelt eure Labels zu drucken? Oder wollt ihr, und das ist natürlich noch komfortabler, das direkt in Easybill erstellen? Dann connecten wir beispielsweise Easybill mit eurem DHL-Account und dann können wir über eine Schnittstelle die Daten zu DHL geben von euren Bestellungen und ihr könnt die Labels direkt in Easybill drucken, müsst also gar nicht zwischen euren Tools hin und her wechseln und könntet dann auch eine Versandmarkierung in Shop und in Marktplatz auslösen, wo wir sagen, okay, die Bestellung wurde verschickt mit dem Dienstleister und der Tracking-Nummer. Und nimmt euch auch nochmal wieder viel Geklicke und Aufwand entsprechend an der Stelle ab. Den Bereich Bauen haben wir gerade ein bisschen weiter ausgebaut. Deshalb fährt beim einen oder anderen noch gar nicht so auf dem Schirm. Aber das ist ein Thema, was uns ganz wichtig ist, auch so ein bisschen beim Versand, bei den ganzen Abläufen Online-Händler gesamtheitlich wirklich zu unterstützen.
Ja, das heißt, wir haben meines Erachtens die groben Einstellungen, Stammdaten. Ihr wisst, ihr könnt noch einen Briefkorb erstellen und so weiter. Haben wir jetzt erstmal alles drin. Wir haben OSS besprochen, welche Stammdaten wir für die Umsatzsteuervoranmeldung bringen, dass Easybill ein automatisiertes Rechnungsschreibungstool ist, was auch Lücken noch findet zwischen Amazon schreibt was in Rechnung, wo fehlt was, dass Duplikate erzeugt werden, um sie in die Buchhaltung reinzubekommen. Wir haben darüber gesprochen, dass vielleicht kannst du dir das Screensharing einmal noch kurz ausmachen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt an dem Punkt nicht mehr.
Genau, jetzt haben wir hier
Ne,
im
das,
großen Schwung gesehen. Dann sieht man uns auch besser.
genau, dass man also angereicherte Zahlungen, also dass man angereicherte Zahlungsdaten noch braucht. Das ist, wie gesagt, für die Buchhaltung essentiell wichtig. Euch fliegen sonst die Kosten beim Steuerberater um die Ohren. Und übrigens, bei uns hätte keiner Lust drauf, das zu machen. Kann ganz klar sagen, aber wir sind da auf die auch spezialisiert. Also da hat keiner Lust drauf, das händisch zu machen. Deshalb Rechnung schreiben, Zahlungsdienstleister, ein Strang. So. Und das läuft dann alles zum Steuerberater. Ihr könnt für eure Rechnungseingänge noch so Tools, also die ihr zum Steuerberater bringen müsst, wie Get My Invoices und Invoice-Fetcher noch anbringen. Dann geht alles einmal zum Steuerberater. Die OSS-Datei könnt ihr entweder selber erzeugen, ne, oder halt beim Steuerberater erzeugen lassen. Dann seid ihr erstmal sauber. Und wir wollen halt einmal noch mal ganz kurz eben darüber sprechen. Das hatte ich anfangs schon gesagt. Ja, man kann mit KI extrem viel machen und das auch super und auch gut so. Also ich finde die Schnittstellen zu Versanddienstleistern, dass da was automatisch gemacht werden kann. In der Welt bin ich ja nicht zu Hause. Das finde ich fantastisch. Ja, ich mir vorstelle, ich müsste immer einzeln drucken. Also finde ich super. Aber wie gesagt, ganz großer Hinweis noch: PANIU und CEE. Bitte, Leute. Also über Dropshipping haben wir jetzt schon genug. Jetzt kommt noch mal mein abschließendes Wort zu PANIU und CEE. Ich lese in großen Foren immer Folgendes. Ja, ich habe doch gar kein Problem. Ich habe doch Programm XY und PANEU und CEE und ich mache meine Buchhaltung selber. Das kann nicht, weil eine Warenumlagerung von Polen nach Tschechien, nach Spanien, egal wohin, es entsteht in dem Moment immer die volle Umsatzsteuer, die ihr zu bezahlen habt. Sagen wir mal 100.000 Euro Ware rüber nach Tschechien, ja, entstehen bei euch erstmal 19.000 Euro, wenn ihr die deutsche Grenze überschreitet, nämlich 19%, also 19.000 Euro. Die könnt ihr dann wieder revidieren, wenn ihr auf der anderen Seite registriert seid, einen innergemeinschaftlichen Erwerb habt, dann passiert euch nichts. Aber bei jedem Grenzübertritt entsteht die Steuer. Das ist die Struktur. Und die normalen Selbstbuchungstools können diese Art der Umlagerung, also die ganzen Meldungen, die gemacht werden, nicht importieren. Das heißt, das Wichtigste für euch, wenn Amazon eure Ware also im Kreis dreht am besten, seid ihr insolvent, können die nicht darstellen. Das heißt, ihr braucht dann ein Tool, in dem ihr Buchungssätze von einem CountX, von einem Emma Invoice, wer auch immer darauf spezialisiert ist, diese Warenumlagerung oder Texto, ja, wirklich importieren zu können. Das kriegt ihr nur mit Buchungssätzen hin und das können die Selbstbuchungstools nicht, ne? Also da nochmal großer Appell, jetzt zusammenfassend Dropshipping, Alarmsirene und PANEU und CEE bitte auch Alarmsirene. Ansonsten könnte man zusammenfassen, nationaler Händler, Easybill, Haken dran. Überhaupt kein Problem. Nationaler Händler plus OSS, also Fernverkauf, ja, Fernversand in EU-Länder, dicken Haken dran. Bei PANEU und CEE könnt ihr Waren tracken, aber ihr könnt nicht die ganzen formalistischen Kram dahinter machen, der noch gemacht werden muss. So. Dann braucht ihr zwingend noch diesen Zahlungsdatenservice, also dass ihr die Zahlungsdaten, das Payment matchen könnt. Da haben wir euch einen Tipp gegeben, wieder Pageo an dem Punkt. Ja, und dann würde ich sagen, hätten wir, glaube ich gucke noch mal einmal schnell drüber, ja, alles drin, was wir haben wollten. Wir verlinken euch unten drunter noch mal einen USS-Kurs von uns. Den könnt ihr euch auch mal angucken. Also wenn ihr tiefergehend in USS noch rein wollt, könnt ihr euch das anschauen. Und dann bleibt von mir und Benny noch das Commitment, wenn euch Sachen fehlen, nachgeliefert werden sollen, ab in die Kommentare, meldet euch, wir liefern dann nach. Ja.
Absolut. Schaut bitte auch, weil der Christian hat es ja richtig angesprochen, diese PANEU-CEE-Problematik.
Ja.
Bitte schaut mal nach, schaut in eurem Amazon-Account mal nach, ob ihr das nicht vielleicht nutzt. Wir haben das immer wieder in unseren Onboardings, dass beim ersten Import wir einem Amazon-Händler sagen dürfen, du lagerst übrigens auch im Ausland, weil irgendwo der Haken gesetzt wurde und man davon ausgeht, ich kann alles selbst buchen, weil ich mache nur Deutschland. Und bitte schaut da mal in eurem Amazon-Account nach, und stellt wirklich, wirklich sicher, dass ihr das nicht nutzt, nicht unwissentlich da vielleicht schon eine Task habt, die ihr euch anschauen müsst. Denn das passiert leider häufiger, als uns das auch lieb ist. Deshalb da so ein gut gemeinter Tipp, einmal in die Amazon-Einstellungen reinschauen, ob da nicht vielleicht ein Haken gesetzt ist, den ihr gar nicht setzen wolltet, weil sobald der Haken gesetzt ist, einen Tag später ist die Ware im Ausland. So schnell kann man gar nicht gucken, wie schnell Amazon mit der Umlagerung
Ja,
anfängt.
geht ruckzuck.
Das geht ganz, ganz schnell und genau, schaut danach, denn selbst wenn ihr was glatt ziehen müsst, lieber wir machen das schneller und haben dann zumindest einen etwas kleineren Zeitraum, den wir glatt ziehen müssen, wo wir vielleicht Korrekturbuchungen machen müssen, Rechnungsstornos, Rechnungsneuerstellung und was weiß ich alles, als wenn wir dann irgendwann 1, 2, 3, 4 Jahre plötzlich haben. Ne? Dann daher, guckt da einmal nach.
Genau. Ja, ich würde sagen, das war so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Kann ich genauso nur wiedergeben, genauso unterschreiben. Ich denke jetzt auch dran, ich schreibe mir das gerade auf. Ich werde euch unter dem Video nochmal einen Link geben von einem Mandanten von uns, der euch mal erzählt, was passiert, wenn ihr rückwirkend Dinge nochmal aufräumen müsst. Dann habt ihr aus seiner Brille, aus seinen Augen mal nochmal mitbekommen. Aber ansonsten bleibt erstmal festzuhalten, mit welchen Setups wir mit EasyBill vernünftig arbeiten können. Und nochmal, wenn euch was fehlt, meldet euch, wir liefern nach. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, Benny. Schön, dass du
Sehr, sehr
dabei
gerne.
warst. Und ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns schon auf das nächste Mal und verabschieden uns. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.